Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Und dann wäre es so, dass der Film das MCU retten könnte, ja. Die Frage ist halt vor was, ne? Weil im Moment gerade ist es halt so...
Vor sich selbst.
Ja, es ist wirklich vor sich selbst, ne? Weil es existiert ja weiter. Es wird ja ständig irgendwie noch was rausgebracht. Es wird halt immer belangloser. Das ist das Problem.
Sagt mal, Laura und Marco, was war denn eigentlich euer erster Kontakt mit Wolverine?
Der erste Kontakt?
Der erste Kontakt,
so,
nicht den Star Trek
Film, sondern... getroffen oder so. Also, letztens, als ich nachts durch den Park gelaufen bin, da habe ich ihn
da stand Typ mit drei Messern.
Beziehungsweise, nee, das stimmt gar nicht. Das war in der Bar irgendwann mal.
Ich finde das schon nicht ganz unrelevant, weil ich war nicht so das Marvel-Kind. Also, es war schon immer eher das DC-Kind. Und in meiner Schulzeit war es so, also es gab halt die Kinder, die haben die Animated Series geguckt, die ist ja von Anfang der 90er. Daher kannte man so, also auch als jemand, der es nicht geguckt hat, kannte ich Wolverine so vom Look and Feel. Das war auch da schon einer der beliebtesten. Und die Krallen und alles. Aber als das in den 2000ern, oder genau 2000, der Film rauskam. Und das war ja nur ein Jahr nach Matrix. Das war 2 Jahre vor Spider-Man. Das war der richtig, damit fing ja der große Comic-Boom erst an. Nur deswegen wurde Spider-Man überhaupt gegreenlightet. Davor gab's schon Blade und so, und das war auch schon cool, aber da hast du ja nicht im Hinterkopf, dass es Marvel ist und dass es irgendwas mit X-Men oder Avengers zu tun haben könnte. Sondern da kam auf einmal dieser revolutionäre Film. Und ich habe den noch im Kino verpasst. Aber was in der Schule passiert ist, ist, dass die Kinder angefangen haben, 3 Stifte zwischen ihre Finger zu tun. Was war das? Da hast du gemerkt, okay, Wolverine aus X-Men, der ist ikonisch. Hm. Und dann habe ich natürlich irgendwann auf Video gesehen. Das war dann mein erster richtiger Kontakt zu Wolverine. Also Hugh Jackman hat mich von Anfang an geprägt. Und die Stifte.
Und die Stifte. Ich muss sagen, ich bin ja ein Tick älter und ich habe X-Men tatsächlich im Kino gesehen, aber für mich hat überhaupt Superhelden-Vibe hat für mich schon vorher angefangen durch Blade, auch durch Daredevil und durch Elektra. Die habe ich auch alle schon im Kino gesehen. Mhm. Und dementsprechend für mich war X-Men auch so ein totaler Moment, als ich den im Kino gesehen habe, weil ich auch so dachte, okay, cool, das ist, macht richtig, richtig Spaß. Und wir hatten dann auch alle, also ich war echt häufig dann später auch noch als Phoenix verkleidet an Halloween. So immer so mein Go-To-Kostüm. Deshalb, also für mich hatte das auch irgendwie so ein, das war ein monumentaler Moment tatsächlich, als X-Men im Kino lief.
Aber es ist schon interessant, dass er so, also Wolverine meine ich jetzt, dass er so einen Impact hat. Denn klar, er ist eine der Hauptfiguren in dem X-Men-Film. Aber wie dann ja später auch im Film thematisiert ist, er ist bei weitem nicht der mächtigste X-Men. Aber vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, du musst dir einfach nur 3 Bleistifte hier in die Faust reintun und jeder weiß, wer du bist. Vielleicht liegt es auch daran.
Ich weiß, aber das ist der halt charismatischste, so finde ich. Ich finde, er hat einfach was. Der ist halt so, weil er auch nicht so richtig mitmachen will und dann aber schon. Und irgendwie ist es, ich weiß nicht, man kann sich einfach wahnsinnig gut mit ihm auch identifizieren. Mhm. Und er hat halt, und Hugh Jackman hat halt direkt auch, der hat das ja wirklich irgendwie so gut verkörpert. Also man hatte sofort das Gefühl, okay, das ist einfach, das ist Wolverine. Mhm. Und man hat halt sofort so eine Verbundenheit mit ihm gehabt.
Und er ist ja auch inszeniert als die Hauptfigur dieses Films. Ja. Also wir erleben es ja aus seiner Perspektive, lernen die Welt aus seinen Augen kennen. Klar identifizieren wir uns sehr stark mit ihm. Wobei der gute Call daran ist, das überhaupt so zu machen. Weil in den X-Men, also in der Vorlage, ist jetzt nicht automatisch er die Hauptfigur. Aber er war schon immer die beliebteste Figur. Spätestens seit der Zeichentrickserie. Und deswegen war das ein guter Call, ihn als Hauptfigur in dem Film dann so zu platzieren.
Ja, wen willst du da sonst auch nehmen? Cyclops oder was?
Wisst ihr, wer das geschrieben hat, das Drehbuch? Vom ersten X-Men, wisst ihr das noch? Das war David Hayter, der dann später auch Watchmen geschrieben hat, den wir alle, also die Spieler, kennen ihn alle als Solid Snake aus den Hideo Kojima Games, als Synchronsprecher. Das ist ja das, wofür er richtig berühmt ist. Aber ausgerechnet mit Watchmen und mit X-Men hat er halt 2 ikonische Comic-Verfilmungen geschrieben.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass, glaube ich, Bryan Singer auch beim Drehbuch mitgearbeitet hatte, oder?
Ja, auf jeden Fall, ja. Klar.
Ja, aber du hast ja schon gesagt, so ikonisch wie Hugh Jackman macht das, glaube ich, keiner. Und kein Wunder, dass er dann auch in so vielen X-Men-Filmen mitgespielt hat. Wir haben gerade versucht nachzusehen, wie viele sind es denn jetzt eigentlich? 9 oder sind es 10? Auf jeden Fall unfassbar viel. Und dann mit 2017, mit Logan, ist er dann vermeintlich in Wolverine-Rente gegangen, um dann jetzt, lass mich kurz nachzählen, 7 Jahre später wieder im Kino die Klingen anzuziehen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Ja, einen Tag vor dem Start von Deadpool und Wolverine hat Disney uns zur Pressevorführung eingeladen, was ja nur bedeuten kann, dass sie etwas verbergen wollen. Ist der Film jetzt unfassbar schlecht? Gibt es irgendwelche Cameos oder Storywendungen, die das MCU für immer verändern werden? Tja, darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Laura Samide, unsere Expertin für Dramaturgie und Marvel-Bösewichte. Hallo Laura.
Hi.
Hallo. Und Marco Risch, ihr kennt ihn von den YouTube-Kanälen Nerdkultur und GigaTV Mac. Hi Marco.
Hi. Und darf ich deine Frage beantworten oder war das eine rhetorische Frage?
Die ich jetzt gerade in der Anmoderation.
Ja, also dieses, dass es so kurz vor Kinostart erst die Presseaufführung war.
Tja, ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Aber ich wollte nur einmal sagen, ich wollte nur einmal meinen Namen sagen, Fabian Douglas nämlich. Ich bin der Quadrataugen-Host und manchmal auch Host von GigaTV Mac, der Vollständigkeit halber. Ich weiß nicht, hast du eine klare Antwort darauf? Haben sie es gesagt oder ist es einfach nur
gesagt
deine?
Gesagt nicht, aber es gibt ja ein großes Indiz davor, dass sie sich nicht geschämt haben. Sie haben nämlich vor fast einem Monat, also wir haben jetzt den 24. Anfang des Monats, haben sie in Berlin ein großes Fanscreening gehabt. Und sie haben Fans die ersten, ich glaube, 37 Minuten des Films gezeigt. Und das machst du nicht, wenn du denkst, das ist unfassbar scheiße und die Leute dürfen das ja keinem erzählen. Ah. Es ist oft bei Filmen ein Indiz, aber nicht immer, schon lange nicht immer. Ich meine, gerade Marvel-Filme sind oft nur 1-2 Tage davor, je nachdem, was man spoilern könnte. Man muss dazu sagen, das ist ein Film, da geht's wirklich nur um die Cameos, die man spoilern könnte. Ich glaube, das war der Hauptgrund. Die Weltpremiere war ein Tag vor der Presseverführung. Das ist auch immer ein Indiz. Also je nachdem, wann die Weltpremiere liegt, die Presseverführungen sind nicht davor, die sind nur danach. Und entsprechend fallen auch die Embargos. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Und wir waren ja im Film. Ich behaupte, der erste spoilerwürdige Cameo passiert ziemlich genau nach 37 Minuten. Und ich glaube, davor haben sie abgecuttet. Ich habe die Leute nicht gefragt, wie weit dieses Fanscreening ging. Aber so nach 35 Minuten, 37 Minuten steht Person XY da. Und wenn das in dem Fanscreening gewesen wäre, würden wir das alles schon wissen.
Jetzt hast du meinen ganzen Teaser kaputt gemacht, Marco.
Ach so,
denn die Leute
sorry.
Haben doch bestimmt gedacht, oh mein Gott, vielleicht wird der ganz, ganz schlecht. Nein, natürlich habt ihr das nicht gedacht, aber ein bisschen Lust auf den Podcast versuche ich euch ja immer zu machen. Aber bevor wir uns anschauen, wie Deadpools Debüt im MCU geraten ist, erstmal ein wenig Werbung. Ihr wollt noch mehr Vodafone Entertainment? Dann ist GigaTV das Richtige für euch. Da gibt's nämlich für alle Wünsche ein maßgeschneidertes TV-Paket bis zu 57 HD-Kanäle und 87 SD-Kanäle, ergänzt um bis zu 70 Mediatheken mit einer Vielfalt von Inhalten, die ihr jederzeit abrufen könnt. Außerdem könnt ihr GigaTV inklusive Netflix, Vodafone Premium oder Vodafone Premium Plus buchen. Und das Beste, mit der GigaTV-App könnt ihr euer Lieblingsprogramm auch auf eurem Smartphone oder Tablet genießen, egal wo ihr seid. Mehr Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück zu Deadpool und Wolverine. Und bevor wir jetzt über den Film beginnen zu reden, müssen wir, glaube ich, erstmal so ein bisschen den Hype um den Film erklären. Und da, denke ich, fangen wir einfach mal ganz vorne an, nämlich bei der Frage, was ist denn eigentlich euer Lieblings-Deadpool-Film? Denn mittlerweile gibt es ja, auch wenn Deadpool und Wolverine nicht Deadpool 3 sein soll, das hat der Regisseur immer und immer wieder betont, aber jetzt gibt ja mittlerweile schon 3 Filme. Laura, was ist denn, würdest du sagen, dein Lieblings-Deadpool-Film oder hast du überhaupt einen Lieblings-Deadpool-Film?
Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich ganz traditionell auf den ersten gehen, weil ich bei dem ersten halt einfach das Gefühl hatte, okay, da hat das für mich irgendwie so eine Initialzündung gegeben und ich mochte das so. Ich muss aber auch gleich dazu sagen, ich bin nicht die größte Fan von Deadpool, grundsätzlich. Ich denke, das wird jetzt auch gleich im Podcast auf jeden Fall eine Rolle spielen in der Diskussion, jetzt eben auch von dem Film. Aber ich bin halt eben riesen Wolverine-Fan.
Marco, was ist dein Lieblings-Deadpool-Film?
Ich glaube, ich bin auch ein bisschen exotisch. Ich bin ein großer Verfechter des zweiten Teils. Ich finde, beide Deadpool-Filme haben die Schwäche gemein, dass umso öfter man sie sieht und desto schlechter werden sie. Oder der Witz hält sich ein bisschen schlechter. Und gerade so die dramaturgischen Schwächen sind immer klarer. Also es funktioniert halt nur durch einfach, wer Deadpool ist und die Situationskomik an für sich. Aber ja, das hält sich nicht so gut. Und der zweite hat zumindest eine herzliche Familiengeschichte im Zentrum, die auch ein bisschen anders ist, als man es von den meisten Superheldenfilmen kennt, wohingegen der erste ganz klassisch diese Batman Begins Origin Story Dramaturgie bedient. Ich finde den zweiten kreativer und im Director's Cut vor allem ist auch die Action besser. Und das ist halt auch ein David Leitch Film und da sieht man das. Deswegen bin ich ganz stark bei Teil 2. Und ich würde mich schon als Deadpool-Fan bezeichnen, aber die Filme haben ihre Probleme.
Ich glaube, ich möchte dann auch meine Antwort noch mal revidieren. Ich glaube, ich habe gar keinen Lieblings-Deadpool-Film. Ich finde, Deadpool an und für sich als Charakter ist ein Kunstwerk. Mhm. So. Aber ich habe noch keinen Film mit ihm gesehen, wo ich gesagt hätte, ja, das ist ein richtig guter Film.
Das wundert mich jetzt eher weniger. Ja, ich muss, ja, bin dann schon eher ein Deadpool-Fan, würde ich sagen, als Deadpool dann damals rausgekommen ist ins Kino. Klar, die Figuren, die vierte Wand durchbrechen, das ist jetzt nichts, was Deadpool erfunden hat. Aber so in dieser Form und vor allem im Superhelden-Genre war das zumindest für mich was ganz Neues und was Frisches. Auch die Brutalität fand ich in der Form auch interessant. Und den ersten Film fand ich eben recht gut. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen so wie du, Marco. Ich mag den zweiten auch mehr, obwohl das, glaube ich, tatsächlich eine relativ umstrittene Meinung ist. Sean Boo zum Beispiel, der ist sehr bekannt dafür zu sagen, dass er den zweiten Teil ganz, ganz furchtbar findet. Aber ich finde so, habe ich so in der Zeit so für mich entdeckt, Deadpool als Charakter funktioniert für mich am besten, wenn er einen Gegenpol hat. Also wenn er nicht nur die ganze Zeit so dieser Sprücheklopfer ist, sondern wenn er so einen Gegenpol hat, der ihm Kontra gibt und wo so seine ja, Kodderschnauze auch so ein bisschen abprallt. Und das funktioniert meiner Meinung nach sehr gut im zweiten Teil. Und deswegen ist für mich so der zweite Teil, würde ich sagen, ist mein Lieblings-Deadpool-Film.
Haben wir alle drei jetzt auch schon damit impliziert, dass der dritte nicht diesen Thron erklimmen kann?
Ja, schauen wir mal. Ich meine, wir haben den Film erst gestern gesehen, ja. Also ich finde, so richtig eine gefestigte Meinung, ich will jetzt nicht für euch sprechen, aber ich habe die noch nicht ganz. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt jetzt auf diesen Podcast und wie sich so meine Meinung vielleicht auch noch in die ein oder andere Richtung entwickelt. Schauen wir doch mal. Aber dann lass uns jetzt mal zu Deadpool und Wolverine kommen. Denn wie ich ja schon anfangs gesagt habe, es gibt einen regelrechten Hype darum. Und der Film wird in den USA an seinem Startwochenende so um die 170 Millionen Dollar einspielen. So viel wie noch kein R-Rated-Film davor. Die Erwartungen sind also sehr, sehr groß. Deadpool hatte es ja in der Vergangenheit auch schon relativ schwer. Wir haben ja da auf GigaTV Mac ein Video gemacht. Marco, du hast uns da ja so die Augen geöffnet über Deadpool und hast uns erzählt, wie denn er tatsächlich dann auf die Leinwand gekommen ist. Das war ja nicht so ganz einfach. Oder die Version auf der Leinwand gelandet ist, die wir jetzt kennen und lieben. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, Marco, warum hat es denn so lange gedauert, bis ein dritter Deadpool-Film released wurde? Denn der erste kam 2016 raus, der zweite 2018. Und dann hat das eben einige Jahre gedauert, bis wir jetzt endlich Deadpool und Wolverine haben.
Das ist hauptsächlich das Rechte-Debakel, dass man ja, dass in dem Film selbst ja immer und immer wieder angesprochen wird. Ich meine, Deadpool selbst war ja schon eine schwierige Figur, weil Fox ganz andere Pläne mit ihm hatte. So als ganz kleine Nebenfigur, Schrägstrich Endboss für X-Men Origins Wolverine. Und X-Men Origins sollte ja schon eine eigene Reihe sein, die direkt nach dem Film eingestampft wurde. Und dann hat Wolverine einfach seine Trilogie bekommen. Und es gab keinen weiteren X-Men Origins. Der ursprünglich kommen sollte, war der nächste, wäre X-Men Origins Magneto gewesen. Aus dem wurde dann First Class zum Glück, der ja einer der besten X-Men-Filme ist. Ja, die Figur lag auf Eis. Aber an für sich hat Ryan Reynolds zugesichert, die nur zu spielen, wenn er auch einen eigenen Film kriegt. Und das lag halt immer im Raum. Und dann hat er mit dem Videospiel-Render-Spezialist Tim Miller, der noch nie einen Live-Action-Film gemacht hatte, ein Test-Footage gedreht, ein Test für Deadpool und wie das wirken würde. Also er hat es schon intoniert. An für sich sieht alles aus wie ein Previs aus dem Film, also eine Vorvisualisierung in 3D. Aber schon sehr nah an der ersten Szene, die wir in Deadpool kriegen. Und diese Szene haben sie gedreht, haben sie im Studio gezeigt. Ein Studio hat gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Das ist ja eine komische Mischung aus Ferris Bueller's Day Off und was hatten sie noch gesagt? Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas Komisches. Guckt einfach das Video auf GigaTV Mac. Da zeige ich euch das sogar noch. So, auf jeden Fall hat das nicht funktioniert. Und dann hat irgendjemand, und Ryan Reynolds sagt, er ist nur zu 70% sure, zu 70% sicher, dass er es nicht war, hat das Footage geleakt im Internet. Weil Deadpool ist ja der Held des viralen Marketings, wie wir wissen. Das Footage war auf YouTube frei zugänglich, hatte irre viele Fans. Ein Jahr später wurde der Film gedreht. Das ist die Reihenfolge der Ereignisse. Und es war da schon einer der erfolgreichsten R-Rated-Filme aller Zeiten. Also Foreshadowing für den neuen Film jetzt. Ist bis heute zusammen mit Deadpool 2 zweit- und dritterfolgreichste, glaube ich, Film der Fox-Marvel-Filme. Und Fox-Marvel impliziert ja schon, all diese X-Men-Filme sind ja unter Fox entstanden, 20th Century Fox, und nicht in Marvel Studios. Die sind erst gegründet worden, weil diese Filme so erfolgreich waren. Mit dem, was sie noch hatten. Aber die X-Men waren das Beliebteste. Was hatten sie übrig? Die Avengers. Interessiert sich ja keiner für. Ha! Das Schicksal lacht darüber. Aber so ist es dann halt passiert. Und irgendwann war Fox pleite, beziehungsweise denen ging's nicht gut und Disney hat sie gekauft. Für utopische fast 70 Milliarden. Unter anderem, damit sie endlich die X-Men-Rechte haben. Jetzt haben wir das haben sie das alles zurück ins Boot geholt. Die X-Men kommen früher oder später zurück ins MCU. Aber was machen die denn bloß mit Deadpool? Der ist halt R-rated, der ist ganz anders als normale Disney-Filme. Wobei das auch nicht so ungewöhnlich ist, weil Disney hat auch Kill Bill produziert, also unter Miramax, also es ist nicht ganz ungewöhnlich für Disney, auch R-rated Sachen zu haben, aber im MCU ist es schon was Besonderes. Und dann kommt dazu, und das vergisst man oft, Ryan Reynolds produziert die Deadpool-Filme auch. Er ist nicht nur Deadpool, er ist alles drumherum. Er bezahlt auch die Autoren aus eigener Tasche. Was machst du mit dem? Weil der hat ein Mitspracherecht bei diesem Film, oder bei den beiden Filmen davor, wie kein anderer Marvel-Star. Nicht mal wie heißt der nochmal, Tony Stark, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. hat ja ein utopisches Gehalt gekriegt, aber nicht utopisches Mitspracherecht. Deswegen kriegt er ja ein utopisches Gehalt. Ryan Reynolds dagegen will die Filme selber produzieren, verdient dann deswegen mit, wegen dem Umsatz, und hat halt ein großes Mitspracherecht. Und das zusammenzuführen war nicht so leicht. Und es hat Jahre gedauert, plus die Vision von Reynolds, und er baggert schon seit 10 Jahren an Hugh Jackman deswegen rum, dass Hugh Jackman mit ihm dieses Team Deadpool und Wolverine fortführt auf der Kinoleinwand, was man aus den Comics kennt. Und all das zusammengerechnet hat halt dafür gesorgt, dass es so lange dauert. Vor allem, weil Hugh Jackman gesagt hat, er ist ja jetzt durch mit der Rolle. Mhm. Aber er hat auch immer zwei Dinge gesagt. Zwei Dinge bereut er, weil wegen seinem frühen, in Anführungsstrichen, frühen Ausscheiden. Er wollte, als er gesehen hat, wie erfolgreich die Deadpool-Filme sind, hätte er wirklich gerne was mit Ryan Reynolds gemacht. Das hat er schon vor Jahren gesagt. Und er hat vor Jahren gesagt, wenn er gewusst hätte, dass Fox gekauft wird von Disney, der hätte so gerne mit den Avengers mal auf der Leinwand gestanden. Und ich glaube, beide Sachen sind jetzt zumindest möglich.
Diese Rivalität zwischen Deadpool und Wolverine wird ja auf Social Media schon seit Jahren vorangetrieben. Vor allem Ryan Reynolds bzw. Deadpool macht das ja. Es gibt ja diesen, ich glaube, es ist aus dem zweiten Film, diese Requisite. Es ist eine Aufziehuhr mit dem toten Wolverine, der so diesen, dem was aus dem Herz herausragt. Also woher kommt denn das eigentlich? Liegt das einfach daran, dass die beiden sehr ähnliche Superkräfte haben, oder woran liegt das?
Also sie haben ja, man vergisst das ja oft, aber sie haben ja einen Film zusammen gemacht. Das ist ja X-Men Origins. Ja. Daher kennen die sich. Und das erste Mal, dass ich mitgekriegt habe, dass sie so ein bisschen zanken vor der Kamera, aber nur so witzig, war, als Reynolds ihn interviewt hat für einen der Filme. Ich glaube, es war The Wolverine. Ich glaube, es war nicht Logan. Er hat ihn für einen der Filme interviewt als Interviewpartner und hat da so schon so ein Kärtchen gehabt und Fragen gestellt. Und er stellt ihm eine sehr geile Frage. Er hätte gehört, dass Hugh Jackman in seinem Film X-Men Origins Wolverine Schuheinlagen getragen hätte, damit er größer aussieht als einer seiner Co-Stars. Und ich habe das, glaube ich, für unser Video sogar nachrecherchiert, wie groß die beiden sind. Und sie trennen wirklich nur 1 oder 2 Zentimeter. Und das ist durch die Schuheinlagen ausgeglichen worden. Und da hast du gemerkt, so lustig die Situation war, die kamen sich auch gerne ein bisschen.
Okay. Ja, vielleicht Art imitates Life oder Life imitates Art, eins von beiden. Ich würde dann gern mal auf die Schlagzeile Deadpool wird das MCU retten zu sprechen kommen, denn wie gesagt, der Film hat einen großen Hype, er wird wahrscheinlich sehr viel Geld an der Kinokasse machen und die Leute freuen sich sehr auf diesen Film. Und einige im Internet sagen auch schon, also dieser Film wird jetzt die MCU-Filme, die ja in der Vergangenheit nicht so doll waren, nicht so doll an der Kinokasse abgeschnitten haben, Film macht sich darüber ja auch lustig, der wird das jetzt alles, das Ruder herumreißen und jetzt wird alles besser. Und da wollte ich mal mit euch drüber sprechen, was sind denn gerade die Probleme des MCU und vor allem, kann hier Deadpool überhaupt helfen? Laura, was ist denn so dein Eindruck, woran krankt es gerade?
Boah, da so den Finger drauf zu legen, ist echt schwer. Also ich glaube, es ist wirklich einmal das Ende von einer Ära gewesen. Es gab halt einfach eine zusammenhängende Storyline. Wir haben alle Avenger-Charaktere zusammenbekommen. Und irgendwie hatte das mit Endgame halt einfach dann auch so ein richtig gutes, würdiges Ende. Und danach ist es halt einfach super, super schwierig, irgendwie wieder so von den Toten aufzustehen. Ich glaube, da war halt einfach, also auch bei uns als Zuschauern, einfach so ein bisschen die Luft raus. Uns dann auch wieder zu motivieren und zu sagen, okay, wir lassen uns jetzt auf die nächsten Superhelden und Superheldinnen ein. Ich glaube auch, dass jetzt die Etablierung von der TVA und das Multiversum einfach schwer zu ertragen sind, und zwar aus einem ganz spezifischen Grund. Und zwar, eigentlich macht das alles immer so ein bisschen egal. Weil jeder kann irgendwie zurückgebracht werden, jeder kann in irgendeiner anderen Timeline immer noch existieren und alles ist so ein bisschen konsequenzlos geworden.
Ja.
Und daran scheitern da eben ganz viele von den Serien und von den Filmen im Moment gerade. Mhm. Und dann eben darauf jetzt zu sprechen zu kommen, kann dieser Film das jetzt retten, ist eigentlich eine Frage auch, die wir im Spoilerteil noch irgendwie konkreter besprechen müssen. Mhm. Grundsätzlich kann man natürlich hoffen, dass, also erstmal, ne, dass es irgendwie ein Kassenerfolg wird, ist ja jetzt schon irgendwie absehbar. Und vielleicht gibt es dadurch natürlich dann auch noch mal wieder ein bisschen einen Kick, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen und noch mal mehr irgendwie in dramaturgische Entwicklung zu legen. Und zu sagen, okay, wir investieren jetzt ein bisschen, wir gucken noch mal, was können wir denn noch für Geschichten erzählen? Ich meine, da gibt's ja noch so viel Potenzial, ne? Man kann ja so viel noch erzählen. Also ich hoffe, dass das die Auswirkung wirklich hat. Und dann wäre es so, dass der Film das MCU retten könnte, ja. Die Frage ist halt, vor was, ne? Weil im Moment gerade ist es halt so.
Vor sich selbst.
Ja, es ist wirklich vor sich selbst, ne? Weil es existiert ja weiter. Es wird ja ständig irgendwie noch was rausgebracht. Es wird halt immer belangloser. Das ist das Problem.
Hm. Ich hätte noch zwei Gründe. Also alles, was Laura gesagt hat, unterschreibe ich. Hat sie absolut recht. Das ist so die Zuschauerperspektive, warum wir so ein bisschen ermüden. Ich hätte aber noch zwei Dinge. Das eine ist, als Bob Iger gegangen ist und sein Nachfolger Bob irgendwas, also noch ein Bob, der hat ja die Content-Maschine angeworfen. Und da kann Kevin Feige als kreativer Lead von Marvel da sitzen, wie er will. Wenn es heißt, er soll 20 Serien im Jahr und 30 Filme rausbringen, dann passiert das. Und diesen Content-Druck hast du halt gespürt. Also ich glaube, bis zu 3 oder 4 Filme im Jahr, das ist das erste Jahr, in dem es nur ein MCU-Film ist. Nur ein MCU-Film und wie viele Serien? 1 oder 2? Ich habe es schon vergessen. Agatha All Along. Und war dieses Jahr schon irgendwas?
War Loki dieses Jahr?
War das dieses Jahr oder war das nicht letztes Jahr?
Das war letztes Jahr.
Ja, dann meine ich, war es letztes Jahr. Und das ist aber auch noch so ein Kopfgeburt, dann glaube ich immer noch von Bob Iger als Disney.
23 tatsächlich. Ha, ist schon so lange.
Aber also das ist schon, du merkst diesen Druck, ne? Diesen Content-Druck. Loki ist auch als wirklich Konzeptserie wenigstens von Anfang an so richtig geplant gewesen und nicht so eins, ah, guck mal, der Charakter ist lieb, wir machen jetzt noch eins. Ist jetzt bei Agatha All Along so passiert, mal gucken, wie das ist. Dieser Content-Druck ist auf einmal anders. Also Bob Iger ist jetzt zurückgekehrt und hat erstmal alles zurückgefahren, Projekte eingestampft. Sie haben jetzt diesen Zeitplan entschlackt. demnächst wollen sie, glaube ich, nochmal eine Investorenkonferenz machen, wo sie eine Präsentation machen, was jetzt wirklich die nächsten Jahre passiert. Weil im Moment bewegen uns alle auf so einer Gerüchtewolke. Das ist ja auch nicht so gesund. Aber die fahren das jetzt zurück. Also mehr Zeit wieder. Ob es mehr Zeit für Drehbücher hier ist, hoffe ich mal. Bei dem Film, nach dem Film bin ich mir nicht so sicher, ob es bis jetzt so passiert ist. Aber ja, das ist das eine, dass die Produktionsstruktur sich geändert hat. Es gibt noch ein Indiz, an dem ich festhalte, das mir neulich irgendwann aufgefallen ist, dass James Gunn gefeuert haben, so blöd es klingt. Das war, wann war denn das? Das war 2019 rum, glaube ich, ne? So Pi mal Daumen. Mhm. Die haben ja gefeuert wegen alter Tweets. Und James Gunn ist dann noch mal zum Glück irgendwann zurückgekehrt für Guardians of the Galaxy Volume 3 als Abschluss seines MCUs. Ausflugs und ist jetzt der neue Lead bei DC. Und das kommt nicht von ungefähr, weil James Gunn einer der größten Vertrauten von Kevin Feige war. Nachdem er Guardians of the Galaxy Volume 1 gemacht hat, hat Kevin Feige ihn von jedem Marvel-Film, den sie gemacht haben, das Drehbuch zugeschickt. Und er hat sich immer die Meinung von James Gunn eingeholt. Das hat nicht bedeutet, dass sie einen schlechten Film nicht produziert haben. Aber James Gunn hat immer Feedback gegeben. Und James Gunn hat auch offen darüber gesprochen. Er hat auch erzählt, dass das ursprüngliche Drehbuch von Ant-Man 1, das von Edgar Wright, das beste Drehbuch sei, das er im MCU je gelesen habe. Aber das ist ja trotzdem nicht verfilmt worden. Also sein Rat war jetzt nicht unglaublich ausschlaggebend. Aber ab dem Jahr 2019, dann könnt ihr mal genau hinschauen in die Timeline, ab dem Jahr, wenn da Filme rausgekommen sind, wo James Gunn nicht mehr das Drehbuch auch nur gelesen hat, das merkt man. Also die größten Rohrkrepierer, die das MCU hat, die sind ja alle erst danach gekommen. Das ist, glaube ich, wirklich miteinander zu tun. Das kann kein Zufall sein. von mir aus ist es, seht mich ruhig mit Aluhut vor roten Fäden an der Wand. Aber ich finde, das spürt man schon. Der ist zwar zurückgekommen, aber er war nicht mehr in der gleichen Funktion von Kevin Feige. Er hat nur seinen Abschiedsgesang gemacht. Und das fehlt auch so ein bisschen dem MCU, so das Herz eines Kreativen. Auch Kevin Feige ist kein Kreativer. Er liest nicht mal gerne Comics. Der guckt gerne Sitcoms. Deswegen hat er so viele Leute aus Dan Harmons Community-Stube akquiriert und Rick and Morty und so. Weil das seine Lieblingsserien sind. Deswegen holt er da so viele Leute. Deswegen hat er die Russo-Brüder geholt, weil die Community gemacht haben. Die haben die Paintball-Folgen gemacht dort. So. Und jetzt holt er sie sogar zurück, angeblich, für die nächsten Avengers-Filme. Weil sie da ja so Probleme hatten mit den Regisseuren. Und das hat da Marvel auch nie so wie jetzt. Jetzt gerade wechseln sie hinter den Kulissen sehr oft die Drehbuchautoren, sehr oft die Regisseure, immer in der Pre-Production schon. Allein das Blade-Projekt. Wir glauben ja schon alle gar nicht mehr dran, dass überhaupt noch der Film kommt, obwohl sie einen Blade gecastet haben. Aber die haben schon 6 Regisseure verschlungen. Also schlimmer als jeder Vampir. Also im Moment ist das MCU, steht nicht so gut da. Und das hier soll zumindest ein Weckruf sein. Hm. Und so viel, um uns vorwegzunehmen für den Film selbst. Was interessant ist an dem Film, finde ich noch, dass er das weiß. Also nicht wegen diesem Marvel-Jesus-Kram, sondern weil er wirklich offen anspricht, dass Marvel gerade an einem Lowpoint ist. Und wir wissen das. Der zwinkert quasi in die Kamera und sagt, wir wissen das. Gucken wir mal, was noch passiert.
Und es ist so schade eigentlich auf der anderen Seite, weil irgendwie Marvel dadurch, dass es aber eben, also ich gebe dir da recht, ne, am Ende des Tages, gerade wenn du versuchst, irgendwie ein zusammenhängendes Universum zu erzählen, es ist total wichtig, dass du irgendwie einen Creative Lead hast, der wirklich auch irgendwie Fan ist, irgendwie von dem Originalmaterial und der sich wirklich irgendwie in verschiedene Sachen reindenken kann und die Fäden in der Hand hält. Das sehe ich auch so. Gleichzeitig finde ich es auch total schön und spannend, wenn dann die Möglichkeit entsteht, einfach mal komplett neuen Stimmen die Möglichkeit zu geben, irgendwie auch was dazu beizutragen. Und das ist ja eigentlich das, was im Moment gerade passiert. Und ich glaube, es liegt aber an so vielen verschiedenen Ebenen und auch teilweise auf der Zuschauerseite, weil wir halt irgendwie auch so ein bisschen ermüdet sind. Teilweise irgendwie auch natürlich, weil man darf auch nicht vergessen, ich meine, 2020 ist noch was anderes passiert, was irgendwie relativ groß war, was eventuell auch noch eine Auswirkung hatte. Passieren so viele Sachen gleichzeitig irgendwie oder sind so viele Sachen zusammengekommen, warum das sich wie das Ende von einer Ära angefühlt hat. Das war ein Hund.
Ja.
Da war ein Hund im Podcast.
Raus und dann merkt das
keiner. Ich habe es ganz genau gehört, dass
der
dann
kleine Hund im Podcast war. Der hat irgendwas im Treppenhaus gehört.
Aber ich glaube,
ich hab Herzinfarkt gekriegt.
Also natürlich ist es ein Ende der Ära, weil da eben ganz viele Leute dann in Rente gegangen sind. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht kommen sie auch teilweise wieder zurück. Aber ich denke, es ist so ein bisschen so eine Mischung aus allem so. Denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, haben wir uns nie die MCU-Filme angeguckt, weil die halt so eine tolle, spannende Story geschrieben haben oder erzählt haben. Sondern es ging meistens darum, wir wollen halt sehen, wie unsere Lieblingsfiguren miteinander interagieren. Und wenn natürlich diese ganzen Lieblingsfiguren dann aufhören, haben es natürlich die Filme, die danach kommen, besonders schwer. Aber ja, ich denke, das ist alles so eine Mischung aus dem Ganzen.
Naja, für mich war es auch irgendwie, ich mochte, also ich bin ja immer noch irgendwie ein großer Fan einfach irgendwie von, auch von der Art und Weise, wie halt einfach Dialoge irgendwie bei Marvel eine Zeit lang funktioniert. Ich weiß nicht, jeder davon ist ein Fan da. Aber mich hat das halt einfach immer amüsiert und ich glaube, das fehlt dann halt auch irgendwie so ein bisschen, so die Leichtfüßigkeit ist irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen.
Ja.
Ja,
die versuchen ja auch jetzt, das ist auch Marketing-Desaster ein bisschen, wenn du mit Endgame das Ende von allem quasi erzählt hast oder den größten Höhepunkt, wie willst du denn jeden weiteren Film dann noch als das nächste wichtige Mosaik verkaufen? Die Leute sind ja nicht blöd. Die schauen Shang-Chi, ich mochte Shang-Chi zum Beispiel, und es hat jetzt gar keine Rolle mehr seitdem gespielt. Und das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass der rausgekommen ist.
Ja, das so, war 2021, 2021 war das.
3 Jahre sogar. Ja. Wie kann das denn sein? Ich will mich ja auch ein bisschen verlassen. Ich will ja mehr von ihm sehen. Warum gebt ihr mir denn nicht mehr von ihm? Ja. Stattdessen habt ihr in dem Film mehr versprochen. Hier noch eine eigene Serie und jetzt ja, zieht er da los mit den Zauberern und was weiß ich alles. Nichts mehr davon. Ich habe die Figur schon fast wieder vergessen. So, da fühle ich mich auch ein bisschen verraten. Also momentan schießen sie ja mit der Content-Shotgun irgendwie an die Wand und gucken, was hängen bleibt. Und das, ja, das merkt man schon stark und das ist dann am Ende doch ein bisschen arg unbefriedigend. Aber to be fair, Spider-Man No Way Home ist ja nach Endgame gekommen und ist einer der erfolgreichsten Marvel-Filme überhaupt. Also ganz ermüdet sind wir ja offensichtlich dann doch nicht. Wir mögen nur die meisten Sachen, die gerade bei Marvel passieren, nicht. Und sind auch ganz konsequent an dem Punkt, das höre ich immer wieder von den Leuten in den Kommentaren, ich gehe halt nicht mehr für alles rein. So, erst recht nicht, wenn sowieso Disney Plus Content ist. Ich meine, das ist ein ganz eigenes Thema. Ist Streaming wirklich schädlich fürs Kino? Gleichzeitig sorgt Streaming nachweislich dafür, dass Leute mehr ins Kino gehen. Das ist eine ganz große Diskussion, aber bei Marvel fühlt es sich schon so an, finde ich, als müsste ich abwägen. So, okay, muss ich jetzt wirklich jeden Marvel-Film gucken? Und wenn ich ihn nicht unbedingt gucken muss, kann ich ihn ja eh nachholen. Ich finde, da ist das Argument valide. Ich würde aber behaupten, ich wäre dann auch so wahrscheinlich nicht ins Kino gegangen. Das hat gar nicht so sehr mit Disney Plus zu tun, ob das 2 Monate später auf Disney Plus ist, sondern ich wäre wahrscheinlich nicht ins Kino gegangen, sondern nur aus beruflichen Gründen, bei vielen Filmen.
Ja, weil das Alleinstellungsmerkmal fehlt. Das ist so viel einfach. Und das ist halt vielleicht, ist es auch, also ich meine, da muss man vielleicht echt auch mal die Frage stellen, sind die Serien wirklich eine gute Idee gewesen? Also so viele Serien tatsächlich rauszubringen, weil ich glaube, auch das verwässert das so ein bisschen, weil ich habe, also ich meine, ich bin ja ein Riesenfan von WandaVision. Das war für mich halt einfach, also ich fand die Serie einfach mega. Ich habe die mehrmals geguckt und lieb die bis heute. Gleichzeitig ist es aber so, wenn du halt eine Serie als dramaturgisches Format wählst, dann hast du einerseits, sprichst du irgendwie auch noch mal eine andere Audience an. Das ist so das eine. Und du hast aber, du setzt gleichzeitig auch ein ganz großes Gerücht in die Welt, womit du erstmal umgehen musst. Und das Gerücht ist, du musst immer alles gesehen haben, um alles zu verstehen.
Ja.
Und wenn du schon von vornherein eigentlich das Gefühl hast, boah, das ist so viel, ich kann nicht noch 5 Serien im Jahr schauen, um dann wirklich alles zu verstehen und jeden, weil die sind ja auch, ich meine, am Ende sind Marvel-Filme halt immer so ein bisschen manch mehr, manch weniger selbstreferenziell und nehmen halt irgendwie so die kleinen Mosaiksteine nochmal irgendwie immer wieder auf. Und das ist ja auch genau das gewesen, was uns immer bei Marvel irgendwie auch fasziniert hat, dass genau die Leute nämlich, die dann sich sehr in dieses Universum auch eingebettet haben, dann eben den Vorteil hatten und gesagt haben, ah cool, guck mal, hast du das gesehen, hat der das gesagt? Und da ist der aufgetaucht. Und ich meine auch diese ganze Geschichte mit den Cameo-Auftritten auch irgendwie in den Abspann und so weiter. Das hat ja alles immer dazu beigetragen, dass es immer so war, okay, ich habe einen Vorteil, wenn ich alles gesehen habe und wenn ich alles weiß. Und jetzt ist es so viel geworden, dass auch ich als jemand, der ja total Bock darauf immer hatte und immer alles sich angeguckt hat und auch mehrmals angeguckt hat, dass ich habe nicht mehr alles gesehen. Mhm. Ich bin bei so vielen Sachen ausgestiegen und das führt bei mir dann auch zu dieser Ermüdung, wo ich dann halt so denke, wenn jetzt so ein Film irgendwie ins Kino kommt, muss ich dann vielleicht, verstehe ich dann die Hälfte nicht? Mhm. Will ich dann echt das im Kino sehen?
Ich würde auch behaupten, dass Loki und WandaVision als zwei der ersten, aber auch zwei der wegweisenden Serien einen großen Unterschied haben zu all den anderen Serien. Das eine ist, sie haben wirklich die Filme beeinflusst. Also bei denen hatte man noch das Gefühl, ich muss das sehen. Das sind echte Serien. Jede Episode ist eine Geschichte, die dann natürlich ein großes Zusammenhängendes ist. Aber jede der Episode ist die Episode über, in der das und das passiert. Während alle anderen Serien nichts mit dem Großen zu tun haben, nicht wirklich mit dem Großen zu tun haben und nur ein langer Film sind, der unterbrochen ist durch die eine Woche Pause bis zur nächsten Folge. Aber da gibt's nicht die eine Episode, sondern nur die, hier ist Werbepause, in einer Woche sehen wir uns wieder für die zweite Folge. So, Secret Invasion ist das beste Beispiel. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir da drauf gucken und sagen, okay, verarsch mich doch, ich muss es doch gar nicht gucken. Weil der Ausgangspunkt ist, also Falcon the Winter Soldier, wie es endet, ist das, wie der Anfang doch auch war. Das war mein Stand zum Anfang der Serie. Falcon ist der Captain America und Bucky recovered schon irgendwie. Und wie endet's? Falcon ist Captain America und Bucky recovered schon irgendwie. So, ich muss das niemals in meinem Leben gesehen haben. Und das zieht sich durch jede einzelne andere Marvel-Serie für das große Ganze. Also man fühlt sich da schnell verarscht, der Content wird viel. Wir haben alle Gründe genannt. Ich glaube, um jetzt endlich die Überleitung zu Deadpool und Wolverine zu schaffen, das Schöne ist an dem Film, dass er das weiß und das adressiert.
Okay. Aber es ist auch eine aber es ist genau, und jetzt die interessante Frage, finde ich, nach Deadpool und Wolverine hat sich irgendwas verändert, ja oder nein?
Aber da kommen wir dann das ja im Spoiler-Teil. Das ist ein Spoiler, glaube ich.
Da müssen wir gleich im Spoiler-Teil drüber reden.
Aber um das mal ein bisschen zusammenzufassen, also nicht mehr so beliebig, nicht mehr so mit der Content-Schrotflinte. Und das ist ja jetzt in gewisser Weise auch durch den Film der Fall. Also wir haben halt den ersten und einzigen Marvel-Film in diesem Jahr, den wir jetzt im Kino gucken können. Wir haben zwei Figuren, die uns gut gefallen mit Deadpool und Wolverine, die hier auftreten. Und ob jetzt der Film so, ob sie sich so viel Zeit genommen haben mit dem Drehbuch und ob das besonders toll ist, darüber werden wir jetzt in der Review sprechen. Das machen wir, oder wir versuchen es zumindest am Anfang spoilerfrei. Ich bin echt gespannt, wie lange wir dann jetzt hier im spoilerfreien Teil über Deadpool und Wolverine tatsächlich reden werden, denn der Film zu besprechen fällt mir tatsächlich nicht ganz so einfach. Aber gut, dann, ich glaube, ich darf ein kurzes Zitat aus deiner Letterboxd-Review rausnehmen, Marco. Da hast du geschrieben, Deadpool ist ein Crowdpleaser. Und jetzt ist natürlich so die Frage, was sagt das über den Film aus? Also ist es gut oder ist es schlecht?
Was sagt das über uns aus, frage ich mich. Weißt du, wir waren in der gleichen Pressevorführung. Und du warst ja in Berlin, Laura, ne? Mhm. Ich habe jetzt von Yves schon gehört, dass die Berliner Presseaufführung relativ wenig besucht war, überraschend für so einen Film. Also, dass da nicht so viele Leute drin gewesen seien, ja, wie er zumindest erwartet hat. Jetzt war es bei uns, ich glaube, relativ voll, Fabian, ja, schon in einem coolen Kino, im Cinema in München. Das ist immer nur V-Zeiten, schöne Ledersitze, hat es wirklich perfekt. Relativ voll für eine Presseaufführung. Und wann hat man das schon mal bei einer Presseverführung, kannst du dich erinnern, dass Leute gejubelt haben? Ich glaube, es gab Szenenapplaus an einer Stelle und es wurde auf jeden Fall sehr viel und sehr laut gelacht. Das ist das Crowd-Pleasing-Element dieses Films, weil das sieht man selbst für eine Presseführung sehr selten. Ich glaube, wer den Film als Hardcore-Marvel-Fan mit anderen Hardcore-Marvel-Fans von Dienstag um Mitternacht im Kino geguckt hat, der hatte auf jeden Fall seine Freude daran. Weil dann funktioniert es auch als Crowd-Work gut. Ich weiß nicht, ob ihr das, Freunde von mir waren neulich Urlaub in Indien und haben da sehr viele indische Filme im Kino geschaut. Nicht, weil die Filme so geil sind, sondern weil sie gemeint haben, so eine Atmosphäre haben sie noch nie erlebt. Das hat so Spaß gemacht, mit den Leuten diese, ich behaupte, schlechten Filme zum Teil, zumindest für meinen westlichen Geschmack, Filme zu gucken. Das ist immer was, das ist sowas Eigenes, dass es aber funktioniert.
Es gibt auch gute Filme davon.
Es gibt gute, sorry. Ja. Das klang jetzt so, das klang unglaublich herablassend gerade. Ich bin ein Fan von RRR. So, das kann ich mir hier auch outen. Deswegen, ich bin nur kein großer Fan des indischen Kinos. Ich kenne mich da auch null aus. Aber ich würde auch so gerne, wenn ich jemals in Indien sein sollte, mal ins Kino gehen und so einen Film mit den Leuten sehen. Einfach, weil das Crowd-Pleasing-Element des Films so groß ist. Und das hat auf jeden Fall Deadpool und Wolverine.
Das hat einen Event-Charakter.
Ja, Event-Charakter.
Hat dich denn der Film gepleased als Teil der Crowd, Laura?
Marco wollte schon antworten. Nein.
Okay. Warum nicht?
Also auch nicht in dem Moment, aber meine Frage wäre, hat er dich in den Momenten gepleased, wo er dich unbedingt pleasen wollte? Also,
Ja,
teilweise. Schon, oder? Weil also, das ist ja auch mein Grundgefühl, weil komplett gepleased hat mich der Film auch nicht. Das wollte ich nicht damit sagen. Aber du, selbst wenn du ihn am Ende als schlechten Film bewerten würdest, musst du zugeben, da gibt's Momente, die für so eine Fan-Crowd funktionieren. Und nicht nur, weil's Fanservice ist. Weil Fanservice funktioniert sehr oft bei mir gar nicht. Sondern weil der Film so gut darin ist, das Publikum mitzunehmen. So Ryan Reynolds halt, weißt du, wenn er Welcome to Wrexham macht, danach will man ein Fußballtrikot von Wrexham und hat noch nie vorher von dieser Fußballmannschaft gehört. Ja, einfach so eine charismatische Art, wie er das verkauft, Hugh Jackman auch. Und dann will man das halt irgendwie auch mögen.
Ja, absolut. So. Ich glaube, also meine sehr, sehr kurze Antwort darauf ist, ich bin selten so sehr von einem Film überfordert gewesen.
Oh, okay.
Weil es so viel war. Es war einfach so viel. Und es gibt diese Momente, wo ich, also ich habe total viel gelacht, ne? Also ich hatte auch total viele Momente, wo ich berührt war. Also vielleicht weniger Momente, wo ich berührt war. Aber trotzdem, da gab es auch diese Momente. Es gab Momente, wo ich tatsächlich so ein richtig dickes Lachen auf dem Gesicht hatte und war so, ja, so, auf jeden Fall. Mhm. Aber trotzdem, wenn ich so rausgehe und mir das versuche, so irgendwie im Ganzen mal anzuschauen, überwiegt dieses Gefühl dieser Überforderung von, okay, da ist jetzt so viel passiert und mir wurde so viel an den Kopf geballert, ich bin nicht hinterhergekommen. Und auf so eine ganz, also wenn du es mal runterbrichst, als Film hat es für mich nicht funktioniert. Ja. Als Event hat es für mich funktioniert.
Das hast du schön gesagt. Sehe ich auch so. Ich finde, es ist ein Film, der sich so sehr über andere Filme, also lustig macht, bedient, über die redet, also wirklich über andere Filme redet, der vergisst selbst, ein Film zu sein. Also ja. Ganz klassisch, wirklich Filmdramaturgie zu folgen, mich in so einen eskapistischen Modus zu ziehen, mich reinzuziehen in den Film. Kurz bevor ich wirklich im Film bin, bei den Figuren bin, wirklich emotional involviert bin, dann bricht er wieder die vierte Wand und erinnert mich daran, dass es nur ein Film ist. Und vor allem ist es nicht nur Deadpool. Das ist der erste der drei Deadpool-Filme, in denen Deadpool nicht nur Deadpool weiß, dass er in einem Deadpool-Film ist, sondern so viele Nebenfiguren wissen, dass sie in einem Deadpool-Film sind. Ja. Die spielen, das war doch das Witzige auch bei den ersten beiden Filmen, dass alle anderen Leute das ernst spielen. Und vor allem so auf einer Fox-Marvel-Film-Ernsthaftigkeit. Das Color-Grading war so, die haben so gespielt, die haben so ausgesehen wie diese ganzen Unterhosen-Models, wie ja alle aussehen in diesem Fox-Marvel-Film. Das sind ja alles Models. So, die haben alle so ausgesehen, die haben alle ernst gespielt, die haben nur ihn nicht ernst genommen und er hat mit uns geredet. Mhm. Und hier waren so viele Nebenfiguren, große Figuren. Selbst Hugh Jackman war, wenn er mal nicht ernst gespielt hat in diesem Film, war er mehr Hugh Jackman als Logan.
Total. Und das hat mich immer wieder rausgeholt, weil also auch noch diese verschiedenen Elemente irgendwie, und das ist, ach ja, wir müssen in den Spoiler-Teil gleich rein, ich habe so viel darüber zu sagen, aber also es ist so viel Selbstzweck, das halt vergessen wird, uns irgendwo nochmal mit an die Hand zu nehmen und uns tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, und dadurch, dass eben alle, genau, also genau dieser Punkt, ne, dass alle wissen, wir sind hier in einem Film, und wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal dran denkst, wir lassen den Hund einfach drin. Ich finde, der ist Teil von diesem Podcast, yes. Aber Marco muss trotzdem mir zuhören, wenn du musst zurückkommen.
Ich hör dir zu.
Okay. Müssen wir eine Jumpscare-Warnung irgendwie in die Shownotes reinschreiben? Ich weiß nicht.
Ja. Nee, was ich sagen wollte, ist, wenn du, Marco und ich haben nämlich mal zusammen Fleabag geguckt. Wenn du jetzt mal an Fleabag denkst, da ist es ja auch so, sie redet in die Kamera rein und es gibt aber einen Moment, wo das, also es ist auch eben allgemeines irgendwie Verständnis, okay, nur sie weiß, dass wir da sind und sie redet mit uns. Und es gibt aber einen Moment, wo das nochmal gebrochen wird und wo halt eben Andrew Scott als Sexy Priest dann sagt, hä, was machst denn du da? Da eben gerade, mit wem hast du da jetzt gerade eben geredet oder Augenkontakt gehabt. Ja. Und das funktioniert aber so gut, weil es halt, es ist halt eine Metaebene von einer Metaebene. Ja. Und jetzt bei diesem Film Deadpool und Wolverine gibt es die Metaebenen von Metaebenen von Metaebenen, sodass am Ende nichts mehr da ist und nichts mehr so wirklich greifbar ist, weil irgendwie, also du versuchst das, ich glaube, das Gefühl, was ich den ganzen Film immer hatte, war dieses, ich versuche was zu greifen und immer wenn ich es greifen will, wenn ich denke, oh, da ist es, dann verpufft es, dann ist es so, puh, war das eine Illusion?
Ich glaube so, mein Problem mit dem Film ist auch, du darfst nicht anfangen, über ihn nachzudenken auf zwei Ebenen. Also es ist ein Film, für das Hier und Jetzt. Also du sitzt im Kino und lässt dich halt von der Leinwand beballern und hast dann eine gute Zeit. Und währenddessen hast du eine gute Zeit, aber sobald du aus dem Kino rauskommst und dann drüber nachdenkst, ist es so ein bisschen wie Zuckerwatte. So, das verflüchtigt sich oder schmilzt dann so zusammen, bis wirklich eigentlich nichts mehr wirklich übrig bleibt. Und was ich jetzt meinte mit dem, sobald du drüber nachdenkst, funktioniert es nicht mehr, weil du wirst ja mit so vielen Referenzen, Witzen, Cameos zugeballert, dass nicht alles funktioniert, und das ist ja auch, ich denke mal, auch den Autorinnen und Autoren bewusst, dass nicht jeder jeden Witz versteht. Aber das Problem ist halt, wenn es so viele sind und irgendwann, wenn du dann anfängst, drüber nachzudenken, dann hast du nicht die Gehirnkapazität, um aufzupassen und den nächsten Witz und den nächsten Witz und die nächste Referenz mitzubekommen und zu verstehen. Und das andere ist, dass der Film auch auf so einer dramaturgischen Ebene auf sehr dünnen, also tönernen Füßen steht. Also sobald du irgendwie drüber nachdenkst, da gab es eine Situation, Marco, da hattest du mich oder uns gefragt, so, warum hat Figur XY das getan? Und wir konnten es nicht beantworten. Und das ist so ein Ding, es fühlt sich in dem Moment richtig an, aber sobald du anfängst, drüber nachzudenken, kommen dir Zweifel und es funktioniert nicht mehr. Das war so mein Erlebnis mit diesem Film, fand ich.
Es gab aber übrigens, es gab eine Sache in diesem Film, und vielleicht wisst ihr sogar jetzt schon, was ich sagen werde, aber es gab eine Sache in dem Film, die ich überragend gut fand. Und zwar war das endlich der Auftritt von einem meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und das ist kein Spoiler, denke ich, oder?
Ja. Ist es? Ich weiß, dazu müssen
wir einen Cameo-Auftritt.
Wenn man ihn nicht im Trailer sieht, ist es ein Spoiler. Dann lass uns einen Spoiler-Part gehen, dann kannst du jetzt darüber reden. Wir haben jetzt okay, alles, was man spoilerfrei sagen kann, gesagt. Ich würde nur eine Sache ergänzen, das, was ihr alles sagt, ne, wir klingen doch gerade relativ gleich in der Kritik. Das ist in meiner Bubble auch gerade die Wahrnehmung. Jede Letterboxd-Kritik, die ich von jedem Kollegen und Freund sehe, ist genau 3,5 Sterne. Filmstarts auch. Also es kann jetzt sein, dass bei dir schlechter ist, Laura, weil du auch die ersten zwei Deadpool-Filme weniger mochtest. Aber ich hab eine Person gesehen, die 3 Sterne gegeben hat von 5. Also eine Wertung von 7/10 ist es quasi. Und zwar überall. Ich habe überall 7/10 gesehen. Und deswegen hatte ich auch nicht das Gefühl, Fabian, dass ich am Anfang deine Anmoderation kaputt mache mit Foreshadowing, ob der schlecht oder nicht schlecht ist. Ich glaube, in der Wahrnehmung von Disney und in der Momentwahrnehmung, was du sagst, dieses Hier und Jetzt, ist das ein richtig guter Film vielleicht sogar. Oder ein besonderer Film von mir aus. Aber sobald du das Kino verlässt, sagt das so runter und du denkst so, irgendwie war es aber auch komplett egal. Und damit ist es ein 7/10 wohlwollende 7/10, weil für das Event, für dieses Gefühl, da zu sitzen 2 Stunden, war es mir das wert.
Ja, ich hatte 6/10, würde ich jetzt geben.
Was würdest du geben?
6/10.
Das habe ich mir gedacht. Du bist die eine andere Person, die 3 von 5 auf Letterboxd gibt. Das war so klar. Aber Fabian, weißt du noch, wir waren ja mit mehreren Leuten da, die haben doch alle 7/10, ja, alle haben 3,5 gesagt. Ja.
Okay, vielleicht sage ich auch 3,5, wegen der einen Person, über die wir gleich sprechen können.
Jetzt bin ich gespannt, was ist, weil ich weiß es wirklich nicht.
Ja. Du weißt,
ich weiß wirklich nicht, wie du gerade meinst. Warte mal, dürfen wir raten, sobald das Wort Spoiler fällt?
Okay, du rätst, ich rate nicht, aber jetzt baue ich erstmal die Spoilerwarnung ein. Also, wir sind mit dem spoilerfreien Teil fertig. Jetzt geht's in den Spoiler-Part. Wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann macht Pause, geht ins Kino und kommt dann gerne wieder. Aber jetzt legen wir mit den Spoilern los. Go.
Okay, also was wer ist mein absoluter Lieblingsschauspieler? Ich sage...
Ich sage Spooks.
Ich sage Death at a Funeral. Ich sage In My Father's Den. Ich sage Pride and Prejudice.
Paradox.
Ich sage
Matthew McFadden war bei Death at a Funeral.
Matthew McFadden ist einfach einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler.
Der hat dir an dem Film gefallen?
Ich fand den so gut. Ich hatte so viel Spaß. Immer wenn der da war, war ich dabei. Ich habe den angeschaut und ich habe mich gefreut, weil der sich so gefreut hat über diese Rolle.
Ja, aber das hat mich so oft erwischt, weil Matthew McFadden mag ich auch immer. Also ich mag ihn auch sehr gerne in Drei Musketiere. War auch, oder?
Ja, war er auch.
In Drei Musketiere von Paul W.S. Anderson, also schlechte Anderson, aber Drei Musketiere von ihm ist gar nicht so schlecht. Also da gebe ich dem Tino recht. Matthew McFadden war einer der Figuren, wo ich das Gefühl hatte, der weiß, dass er ein Deadpool-Film ist. Und der spielt das auch so.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und das ist gut, das kann man jetzt auch gut finden wie du, aber gerade er ist dann eine Figur, die mich rausbringt, weil er und einige andere, von denen hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie das normale MCU, alles ist serious, aber von mir aus enden wir jeden Dialog mit einem Gag, diese MCU-Ernsthaftigkeit reinbringen, damit wirklich Deadpool das Gegenstück zu all dem ist. Aber ist er ja nicht, er ist ja nur einer von vielen dann auf einmal.
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre voll damit mitgegangen, wenn Deadpool und Paradox zusammen wissen, dass es ein Deadpool-Film ist. Weil okay. Paradox ja auch so etabliert wird als jemand, der halt die Regeln bricht. Und der ist halt so ein bisschen shady, so. Mhm. Und dann funktioniert das für mich voll, wenn der und Deadpool so eine gemeinsame Sache haben, wo sie beide sich darüber bewusst sind, was gerade passiert. Für mich funktioniert das in dem Moment nicht mehr, wenn Wolverine weiß, dass er Hugh Jackman ist. Das ist der Moment, wo es für mich komplett, also wo für mich einfach alles zerbricht, ja, weil dann, nee. Ja. Und ich muss sagen, also übrigens Succession, ne? Immer noch Succession. Ja. Der ist einfach gut. Der ist einfach richtig toll. Und ich finde, genau dieses, ne, dass er halt eben diese Ebene da reingebracht hat von jemandem, der irgendwie mit so viel Passion dann dabei war und der irgendwie so feinfühligen, so augenzwinkernden Humor irgendwie noch mal auf eine anderen Ebene reingebracht hat. Nicht in dieser plakativen Ebene, die in Deadpool irgendwie immer reinbringt, sondern noch mal so unten drunter, weißt du? Irgendwie, wo du das Gefühl hast, irgendwie so, ja, der weiß, was los ist. Und irgendwie spielt er noch mal so mit uns. Das hat für mich extrem gut funktioniert.
Ja, aber ich finde deinen Pitch super. Ich wünschte, der Film hätte das dann auch gemacht. Also wenn er wirklich eher dann also denn er und Deadpool wirklich die einzig Allwissenden sind, dann hätte ich gesagt, okay, finde ich eine gute Idee von dir. Hätte mal interessant, weil das ist generell für mich sowieso eine Schwäche von allen Deadpool-Filmen, allen dreien, Bösewicht. Bösewicht ist oft super flach. In der Origin-Story verzeih ich's, die meisten Origin-Stories haben keine guten Bösewichte, weil die wenig Screentime haben. Der zweite Film rettet sich damit, weil Cable ja gewissermaßen Antagonist ist, auch wenn er nicht der Bösewicht der Geschichte ist. Das funktioniert schon wieder. Oder dass der Junge der überraschende Antagonist ist, finde ich auch noch irgendwie interessant zumindest. Aber der dritte mit Cassandra Nova verspielt hier auch zu viel Potenzial. Weil die Idee, dass quasi der Zwilling, oder nicht quasi der Zwilling, sondern quasi Charles Xavier und sein echter Zwilling, dass er der Bösewicht ist, damit beide Figuren so ein bisschen mit Fox Abschied nehmen können, finde ich eigentlich eine gute Idee auf dem Papier. Aber so wie sie es umgesetzt haben, funktioniert es gar nicht. Und eine Besetzung liegt es ja auch nicht. Emma Corrin ist ja auch eine super Schauspielerin.
So gut. Deswegen ist so mega.
Ja, auch das Äußere war nicht das Problem, außer dass die Glatze retuschiert aussah in den Nahaufnahmen. Das war ganz komisch, weil die diese Layer, die sie drüber gelegt haben, also digital, die geht fast bis zur Augenbraue. Deswegen siehst du es auf einmal, dass es nicht echt ist. Also ich war so, what? Ich habe es nicht verstanden. Ich will darauf hinaus, das hat auch da nicht funktioniert und eine gute Geschichte braucht einen guten Antagonist und ist halt hier nicht so.
Aber ich wollte noch mal auf die Cameos zurückkommen. Also wir haben jetzt herausgefunden, was die Lieblingsfigur von Laura ist. Was war denn, Marco, was war denn dein Cameo, bei dem du innerlich oder äußerlich gejubelt hast?
Das ist kein Cameo gewesen, das ist eine
Figur. Nee, das war kein Cameo.
Genau. Ich weiß, aber nun,
what can I do? Also, ich glaube, am meisten überrascht war ich tatsächlich von Blade.
Ja, das war, glaube ich, auch der Moment, wo im Kino die größte Reaktion kam.
Und damit hat ja wirklich niemand gerechnet. Nee. Es gab Gerüchte, dass Elektra zurückkommt, also Jennifer Garner. Es gab Gerüchte, dass Chris Evans da war. Gambit mit Channing Tatum fand ich lustig, überraschend. Also auch, dass sie, wie sie es gemacht haben, hat mich überrascht, auch weil sie eine Action-Szene ja durchaus so, wie Gambit wirklich gewesen wäre, waren. Fand ich ganz cool. Aber wirklich bei Snipes habe ich gedacht, also erstens, Wesley Snipes ist ja in der Gnade Hollywoods sehr gefallen, wegen seinen, weil er ja im Gefängnis war und so, wegen Steuerverschulden. Andererseits, Leute, die mit ihm in seinem letzten Film gearbeitet haben, wie zum Beispiel Ryan Reynolds und bei Blade 3, berichten ja davon, wie schrecklich der am Set war. Die sind eigentlich alle gar keine Freunde von ihm. Und trotzdem holt ihn Ryan Reynolds in seinen eigenen Film rein, für diesen Abgesang noch mal. Das fand ich ganz cool. Dass der Film dann noch die Eier hat, zu sagen, ja, ganz ehrlich, es wird doch wohl auch nur bei dem Blade bleiben, weil das andere wird doch nie passieren, machen wir uns doch nichts vor. Das fand ich überraschend ballsy. Auch für so einen Film.
Ja.
Und ich fand es sehr interessant, dass sie die privaten Sachen die ganze Zeit von den Leuten angesprochen haben. Auch hier wieder ein bisschen Immersion brechend. Weißt du, wenn du bei Wolverine auf einmal von der echten Scheidung von Hugh Jackman redest, ist jetzt für den Gag ganz gut, aber nimmt mich wieder aus dem Eskapismus raus. Ah, okay, Hugh Jackman ist wirklich nur Hugh Jackman, der zurückgekommen ist. Und hier die Trennung von Ben Affleck von Jennifer Garner wurde ja auch thematisiert.
Ja, da war ich auch so raus. Das war echt für mich auch so ein Moment. Aber dann irgendwie, also gab es so mehrere Momente. Also bei uns übrigens im Kino war Hugh, Blade und Elektra war für mich so ein Moment. Mhm. Aber am Ende des, ich glaube, da, wo die meiste Reaktion im Kino war, war, als Henry Cavill antaucht.
Das war ja auch noch.
Das war der größte, so, wow, Moment. Aber ich finde, also jetzt noch mal irgendwie zu dieser Meta-Ebene, ich finde ja auch, das bricht ja schon im ersten Moment, wenn klar ist, also ich meine, gut, Deadpool weiß, dass er Ryan Reynolds ist, aber dass Ryan Reynolds sogar noch, also dass Deadpool auch noch weiß, dass Ryan Reynolds mit Blake Lively verheiratet ist, die ja dann später auch noch ein Cameo hat, und dann auch noch von Gossip Girl redet. Das war so der Moment, wo bei mir schon, das war ja in den ersten 5 Minuten, wo ich schon so war, so, oh, das ist alles too much für mich.
Wobei, den Gag habe ich erst nicht mitgekriegt. Wie bei so vielen Gags, manchmal fand ich den ja nur 10% der Zuschauer, diesen Gag. Ich habe es mir im Nachhinein erklären lassen, dass die bei Gossip Girl, das war mir nicht klar. Und ich habe es bei Lady Deadpool auch nicht rausgehört, dass es Blake Lively war. Ich habe da kein Ohr für ihre
Stimme. Ja, das stimmt. Das habe ich auch nur im Abspann angesehen, dass sie dabei war tatsächlich.
Hast du
ja auch
Matthew McConaughey rausgehört?
Nee, habe ich auch nicht.
Angeblich war er der Cowboy Deadpool, hat Eve gemeint. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt wirklich in den Credits stand.
Nee, habe ich
auch
nicht gesehen. Ich habe es auch nicht rausgehört, wollte ich sagen. Aber ich habe
es jetzt auch. Wenn ihr jetzt all right gesagt hättet, hätte ich gesagt, okay, das wäre ein besserer Gag gewesen.
Ja. Ich muss noch mal genau recherchieren. Also Blake Lively soll wohl tatsächlich auch in den Credits gestanden sein.
Ja, die steht in den Credits.
Die war auch im Set, das hat man
aber gesehen. Aber Matthew McConaughey, das habe ich jetzt noch nicht verifizieren können, das weiß ich nicht. Aber da lass uns doch jetzt mal zu der Frage zurückkommen, ob jetzt Deadpool und Wolverine das MCU gerettet hat. Denn das ist ja so, ja, no pressure. Das ist ja das, was so die Fans so ein bisschen mit der Erwartung sind, die ja die Leute ins Kino gegangen, mehr oder weniger. Und jetzt können wir doch da mal ein bisschen zurückkommen. Also, wir haben gesagt, die Leute wollen halt wieder so ein bisschen wohlfühlmäßig. Das ist so, das Tempo soll rausgenommen werden. Das hat geklappt, beziehungsweise das haben sie gemacht. Wir brauchen wieder Figuren, die wir toll finden. Das ist, glaube ich, mit Deadpool und Wolverine auch. Das haben die auch geschafft. Aber jetzt ist so die Frage, so dieses ganze Selbstreferenzielle und so. Und Laura, da haben wir ja vorher drüber gesprochen und du hast dann auch so gefragt, ja, funktioniert denn das noch so? Und die Frage ist vor allem auch in dieser Frequenz. Also das ist ja, also Marvel war ja schon immer so ein bisschen mit dem Augenzwinkern und wenn du jetzt halt dann auch noch einen Deadpool mit reinnimmst, dann kommst du ja aus dem Augenzwinkern gar nicht mehr raus. Und das ist jetzt wirklich so die Frage, funktioniert das so überhaupt noch? Also ja, aber es reicht dann auch. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt noch Deadpool 3, 4 und 5 und 6 im MCU brauche, ganz ehrlich gesagt.
Ich sag sogar, und jetzt lehne ich mich echt weit aus dem Fenster, dass dieser Film das MCU komplett beerdigt. Weil das, wow. Also inhaltlich, nicht okay. Vom finanziellen aus oder von, weiß nicht, vom künstlerischen aus oder wie auch immer, sondern inhaltlich, weil dadurch, dass jetzt, und deshalb wollte ich vorhin über Konsequenzen nämlich aussprechen, weil dieser Film ist irgendwo, der ist so konsequenzlos, der ist das Epidom von dem, was das Problem ist vom MCU. Weil wenn das MCU schon die ganze Zeit konsequenzlos ist, weil alles ja sowieso ein Multiversum ist und wir alle irgendwie ständig wieder alle zurückholen können, und das aber genau das Thema ist vom Film, zu sagen, by the way, ist das alles total konsequenzlos und wir können irgendwie jeden wieder aus irgendeiner anderen Timeline rüberziehen und so weiter und so fort. Und dann bis hin in die kleinsten Ebenen von dieser Dramaturgie ist es konsequenzlos, weil sag mir jetzt mal, was hat sich denn wirklich im Charakter von Deadpool verändert durch diese Geschichte, sodass am Ende seine Ex-Freundin jetzt wieder mit ihm zusammen sein will? Hat sich da irgendwas verändert? Das habe ich nicht verstanden. Und dadurch ist es alles, ist es so Konsequenzlosigkeit hoch 10. Und dadurch habe ich irgendwie so das Gefühl, wo soll man denn jetzt, ab diesem Moment, wo soll das denn jetzt inhaltlich noch hingehen?
Also wir wissen ja nicht genau, warum sie sich jetzt getrennt haben. Insofern kann ich die Frage natürlich nicht beantworten, was sie jetzt in Wade Wilson sieht nach diesem Film. Aber ja, klar, weil die große, ich glaube so die große, ich gebe mich auf und ich bin ein Held und ich opfer mich Nummer, die hatten sie ja eigentlich im zweiten Teil schon thematisiert. Mhm. Insofern ist es, ja, das ist so das, was ich meine, wenn man anfängt, drüber nachzudenken, dann funktioniert das nicht mehr, denn das ist halt von den Motivationen her also wirklich durcheinander und es soll halt einfach nur Spaß machen. Aber so eine richtige Weiterentwicklung, denke ich, findet hier nicht statt. Aber ich meine, das ist ja jetzt nur Deadpool. Das ist, aber meinst du jetzt dieses Ganze, du meinst es jetzt auf einer größeren Ebene mit dem Multiversum, glaube ich, meinst du, ne? Ja. Aber das war ja schon immer das große Problem des Multiversums oder die Kritik am Multiversum. Und deswegen haben ja einige gesagt, okay, was macht jetzt Deadpool mit dem Multiversum? Also wird das jetzt hier genauer erklärt? Ich habe sogar irgendwelche Artikel gelesen, da wurde dann spekuliert, dass Deadpool und Wolverine da jetzt vielleicht so eine Schleife drum machen wird und jetzt ist das Multiversum zu Ende. Nee, das natürlich auch nicht. Aber ja, das Multiversum ist schon so ein bisschen das Problem, weil klar, es kommt aus den Comics. Also du musst ja natürlich auch irgendwie eine Lösung dafür finden, jede Woche eine neue Geschichte zu erzählen, wenn du dich nicht komplett in den Erzählsträngen verheddern willst, dann sind Timelines natürlich schon eine gute Lösung. Aber so im audiovisuellen Bereich kenne ich halt Timelines vor allem durch Rick and Morty, also in einer Animationsserie. In einer Animationsserie, die einen ganz anderen Tonfall hat als das MCU, die ist durch und durch zynisch und so total durchgeknallt. Und da, finde ich, passt so ein Multiversum total gut rein. Aber in einer Heldengeschichte, wo es also auch darum geht, dass irgendwas auf dem Spiel steht, ist es halt schon immer so ein bisschen das Problem gewesen. Und da hat jetzt Deadpool und Wolverine das MCU nicht gerettet, eher im Gegenteil. Marco, was würdest du denn der These entgegnen oder der Frage entgegnen, ob Deadpool und Wolverine jetzt das MCU gerettet hat?
Also ich bin bei der Konsequenzlosigkeit absolut bei Laura. Das ist der Gipfel der Konsequenzlosigkeit, gerade weil man auch den Eindruck hat, dass es jetzt so, wie soll ich sagen, das Fox-Universum ins MCU holt oder dass es der Wendepunkt ist für alles. Ich glaube, auf einer finanziellen Ebene ist es der Wendepunkt. Abgesehen von No Way Home hat halt keiner funktioniert. Abgesehen von anderen Marvel-Filmen, Across the Spider-Verse hat ja auch super funktioniert, was ein Beispiel ist für, okay, die Leute interessieren sich halt für gute Charaktere. Und in dem Film gehen sie rein, weil sie die guten Charaktere aus anderen Filmen glauben zu kriegen. Ich glaube, auf einer finanziellen Ebene hat es funktioniert. In einer strategischen Ebene, nur noch ein Film wird sich jetzt für sie da ausgezahlt haben. Die machen mit dem einen Film mehr Profit als die ganzen Verluste der letzten Filme. Deswegen könnte das auch noch mal was ändern. der Gipfel der Konsequenzlosigkeit ist auf jeden Fall erreicht. Das ist richtig schlimm. Ich finde es halt schon eher wichtig, auch als Signal an die Fans, dass wir einen Film haben, der zum ersten Mal zugibt, dass sie wissen, wie konsequenzlos es ist. Dass er das selber verkörpert, ist das Problem des Films. Das werden wir ihm alle nie verzeihen können. Da steckt so viel mehr Potenzial drin, als das, was sie da rausgeholt haben. Aber das allein als Message an die Fans zu senden, bei einem Film, der von denen auch diesmal gesehen wird, anders als die letzten paar, finde ich das schon ganz wichtig, ehrlich gesagt. Auch No Way Home war ja auch ein Film, der am Ende ja auch nur die Spirale zurückgedreht hat und gesagt hat, ja gut, Spider-Man ist ja eigentlich immer Spider-Man und jetzt vergessen wir mal, dass er im MCU war. Die Frage ist, wie sie da weitermachen. Das ist halt die Frage. Und die andere Sache ist die ich übrigens im Film hoch anrechnen will, ist, dass er nochmal Abschied von Fox nimmt. Mit diesem Reel am Ende. Finde ich irgendwie schön, weil das haben die Fox-Filme verdient, das haben sie nie gekriegt. Andererseits, der Filmenthusiast in mir sagt auch, ich mag Blooper-Reels und so nicht am Ende eines Films, weil sie mich noch mehr daran erinnern, dass ich gerade einen Film gesehen habe. Blooper-Reels in den Extras, in der DVD, Blu-ray, super fein, schaue ich gerne an. Auf YouTube, fantastisch. Aber nicht in den Credits. Ich will nicht daran erinnert werden, dass es alles Fiktion ist, was ich gerade sehe.
Ja, bin ich voll bei dir.
Und das war leider hier auch so, auch wenn das ausgerechnet das, und das ist auch bezeichnend, der emotionalste Moment in dem gesamten Film war. Dieses Reel am Ende, was mich halt daran erinnert, dass es ein Film ist. So. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Das mit allem zu tun hat. Die müssen jetzt die Wendung schaffen. Ich habe gehofft, dass es der Film ist, ist es nicht. Was sie gemacht haben, ist, Deadpool könnte wieder auftauchen. Das war kein Abschied von Deadpool. Ich glaube, es war nicht mal ein Abschied von Hugh Jackman. Nee. Also das war wirklich, jetzt sind beide
zweimal gesagt, du machst das jetzt, bis du 90 bist.
Ja, er sagt es auch noch. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaube, wenn Avengers Secret Wars, was war's? Secret Wars, glaube ich. Oder wie auch immer er jetzt heißen wird, jetzt wo die Russo-Brüder zurückkommen. Wenn da mal wieder to your left gesagt wird und irgendwelche Portale gehen auf und die Leute hüpfen raus, dann ist auch ein Deadpool und Wolverine dabei für ein 5-Minuten-Cameo. Und das wird funktionieren. Und die Leute werden applaudieren.
Ja.
Und da muss ich, glaube ich, ehrlich sein, da hat dieser Film ja eine Grundlage dafür gelegt, was in 5 Jahren passieren wird.
Aber findest du das, also für mich, ich weiß nicht, ob mir das reicht, weil ich bin an einem, also jetzt nicht das Letzte, was du gesagt hast, sondern vorher, als du meintest, es ist so dieses große Kopfnicken, diese Bestätigung, ja, auch wir wissen, dass wir uns gerade irgendwie in so eine Ecke irgendwie manövriert haben und wir geben das jetzt mal zu. Aber wenn man dann nicht noch den nächsten Schritt geht aus dieser Ecke wieder raus und sagt, okay, das ist die neue Perspektive, ich glaube, das meine ich damit, wenn ich sage, irgendwie, das hat irgendwie so alles so ein bisschen beerdigt, weil das ist so gerade so, ja, okay, aber wo stehen wir denn jetzt? Wir stehen jetzt, dass wir alle uns einig sind, dass so, wie es gerade ist, einfach ein bisschen zu viel ist. So. Mhm. Aber wir haben jetzt nicht diesen großen Wegweiser gesehen, ah, so könnten wir jetzt irgendwie aus diesem Loch, was wir uns gebuddelt haben, kommen wir jetzt wieder raus. Das haben wir halt einfach nicht gesehen.
Ja, genau.
Sondern es ist immer noch so, ja, okay, das ist jetzt so eine von diesen Timelines und theoretisch kann man das irgendwie auch weiterhin irgendwie so spinnen. Und ich glaube, das fehlt mir dann halt dafür und da fehlt dann die Kreativität, was zu finden, was uns aus diesem selbstgebuddelten Loch dann irgendwie, also das hatte ich von diesem Film erwartet, dass er mir zumindest so einen Hint gibt, ah, da geht jetzt die Reise hin. Und das macht es, aber das passiert nicht.
Eigentlich fast logischerweise, weil das der eine Film ist, wo Ryan Reynolds so viel zu sagen hat. Und nicht Kevin Feige. Das Einzige, was Kevin Feige sagen kann, ist kein Kokain. So, das ist halt, das macht sich einfach immer lustig. So viel Einschränkungen gibt's von ihm nicht. Aber Ryan Reynolds ist halt nicht der neue kreative Kopf des MCU. Eigentlich hätte man das erwarten müssen, man hat sich aber was anderes erwartet. Das ist halt das, woran der Film scheitern wird. Für immer. Aber es ist eine nette Gagshow.
Du hast gesagt, dir fehlt so ein bisschen der Hinweis, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Vielleicht wird, wenn der Film im Kino läuft, ja davor ein Trailer gezeigt zu Captain America Brave New World. Und wenn wir uns den anschauen, also ich habe jetzt nur den Teaser-Trailer gesehen, der wirkt ja so, dass so alles in den Gefilden, wie auch die Serie Falcon and the Winter Soldier. Mm. Und jetzt bin ich kein so großer Comic-Kenner, aber ich meine, da spielt jetzt das Multiversum erstmal keine Rolle, oder? Mm. Ist das vielleicht so ein Hinweis darauf, wie es jetzt erstmal weitergehen kann?
Naja, aber der ist noch so ein Überbleibsel von der Nicht-Bob-Iger-Strategie, ne? Hm. Also der Film hat ja immens viel gekostet. 300 Millionen angeblich, wegen den ganzen Nachdrehs. Und ich habe nach dem Trailer nicht das Gefühl, dass diese Nachdrehs den Film gerettet haben. Also der Trailer ist so underwhelming für mich.
Ich habe ehrlich gedacht, es ist ein Trailer für eine Serie. Ganz ehrlich.
So sieht's auch aus teilweise. Ja. Ich glaube tatsächlich, der Film wird floppen, weil er so viel gekostet hat. Also er würde okay laufen, wenn er nur 100 Millionen gekostet hat, aber nein, sie haben ihn auf 300 Millionen aufgebläht. Er muss über 600 Millionen einspielen. Das ist auch nach Deadpool und Wolverine nicht so einfach, auch wenn der erst nächstes Jahr kommt.
25, ja.
Weil der Hype dafür ist nicht so groß.
Nee.
Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Aber das ist noch ein Überbleibsel, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd für all das, was ich gerade gesagt habe. Ja, wir wissen ja, was ist. Nee, also, ja, aber ihr habt halt diesen Film schon angefangen. Ihr müsst es jetzt zu Ende bringen. Wahrscheinlich haben die mit der Vorproduktion vor Deadpool und Wolverine angefangen, sind immer noch nicht fertig. Hm. Weil wenn du es mal so rumrechnest, ne, wie lange das Ding schon in der Mache ist. Ist ja ganz schlimm. Nee, das kommt jetzt erst alles, glaube ich, mit den Russo-Brüdern zurückholen und so weiter. Und davon bin ich auch nicht der größte Fan, weil wenn man eins gesehen hat bei den Russo-Brüdern in den letzten Jahren, nur weil sie viel Budget kriegen, kommt da jetzt nicht ein geiler Film raus. Die haben jetzt einen Riesenflop nach dem anderen produziert. Vielleicht brauchen sie auch einfach das MCU oder die Vorarbeit der anderen Regisseure auch. Und hier ist die Ausgangslage einfach viel schlechter als vorher. Also der Heilsbringer ist nicht absehbar. Mhm. Weder, dass der Film der Heilsbringer ist, noch der Heilsbringer in den nächsten ein, zwei Jahren.
Ja, der Film hinterlässt uns so ein bisschen ratlos, ne? Mhm. Irgendwie. So, es macht schon Spaß, während man im Kino sitzt. Aber so, was ich jetzt daraus mitnehmen kann, keine Ahnung.
Vielleicht müssen wir noch eine positive Sache am Ende sagen. Okay. Ich singe seit gestern durchgängig Madonna. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich seit dem Trailer, ich hatte es sehr lange im Ohr nach dem Trailer. Ich fand den Song nie so geil wie durch den ersten Trailer und wie auch in dem Film.
Ja, ich fand auch, das ist irgendwie, also ich fand den Song damals auch schon toll, aber es ist auf jeden Fall, es ist eine gute Verwendung für diesen Song gewesen.
Ich habe gehört, dass NSYNC auch bei vielen Leuten im Ohr geblieben ist.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
Nach dem Intro. Ja. Insgesamt war ich von der Tracklist eher enttäuscht. Fand die gar nicht so gut. In der Tracklist selber war auch Madonna nicht drin. Ich wollte mich erst verraten und war dann im Film erleichtert, dass es doch eine Rolle spielt und sogar gut eingebaut war. Ja, aber ich finde generell, die Tracklist fühlt sich insgesamt auch relativ austauschbar an, was wieder ein bisschen zu dem Film passt. Also ich mag ja die Regie von John Levy nicht. Ja. Also ich mag keinen seiner Filme. Also nicht mal Free Guy, der so beliebt und so erfolgreich war.
Da haben wir echt auch schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist ne? So spannend, ne?
Ja. Er ist ja jetzt das neue Duo mit Ryan Reynolds. Die machen ja fast nur noch alles zusammen. Und so sympathisch ich den Typen finde in Interviews und so weiter, das ist einfach nicht mein Regisseur. Ich mag seine Filme alle nicht. Also es gibt ja viele Fans von Nachts im Museum bis eben Free Guy und so. Ich finde die alle so austauschbar und irgendwie seelenlos. Und irgendwie fehlt mir so das gewisse Etwas. David Leitch hat wenigstens so dieses gewisse Etwas-Gefühl für Action. Tim Miller hatte das gewisse Etwas für Animation von mir aus, weil er aus der Richtung kommt. Ich hatte wirklich das Gefühl, da fehlt was. Und es ist so, das macht es noch ein Stück seelenloser, als es sowieso schon ist, leider.
Hm.
Tja, jetzt haben wir die guten Note, auf der Laura enden wollte, wieder ein bisschen entwertet. Aber ich meine,
Ey, weißt du, was eine gute Note ist? Ich gucke den Film noch ein paar Mal. Okay. Definitiv. Also ich habe den jetzt gesehen, ich habe das Gefühl, ich habe 20% der Witze verpasst. Sei es durch die Sprachbarriere, sei es durch vielen Untertitel. Wahrscheinlich mehr. Ich will nur 20% zugeben, ohne blöd dazustehen. Aber ich muss wirklich mehr gucken. Ich meine auch einfach durch die, wenn man die Referenzen nicht alle versteht. Ich habe die Gossip Girl-Referenz nicht verstanden. Ich habe über den Boner-Knochen gelacht. Nicht über die Gossip, nee, den Gag fand ich nicht mal gut. Aber das mit Gossip Girl macht das erst einen guten Gag, wenn überhaupt. Ja. Und das habe ich aber nicht gemerkt. Und es sind viele Gags in der Richtung, die nicht dabei sind. Ich weiß auch, dass bei uns nicht alle Gags verstanden wurden, weil Wir, weiß noch, wie ich gesagt habe, Fabian, bei manchen Gags muss man in den Nullerjahren bei Filmstarts jede News gelesen haben und auf Ain't It Cool News gewesen sein, damit man diesen Gag versteht. Weil es um Gerüchte geht von vor 20 Jahren zu Filmen, die nie passiert sind. Wie soll man das denn sonst verstehen, wenn man da nicht dabei war? Und das ist eigentlich okay. Das machen die Simpsons auch. Die sagen auch, Matt Groening sagt auch immer, 10% meiner Gags versteht niemand und das ist okay. Also nur ganz wenige. 10% der Gags verstehen nur 10% der Zuschauer. So rum. Aber die finden das dann besonders gut. Und so ist es hier auch. Also ich werde ihn noch mindestens zweimal sehen, im Heimkino oder noch mal mit Untertitel. Und dann werde ich ihn auch erst einigermaßen umreißen können. Wenn es davon noch einen Director's Cut gibt, würde es mich auch nicht wundern. Also wenn da irgendwie noch eine leicht längere Fassung kommt, weil bei Deadpool 2 haben sie es ja auch durchgezogen. Und da war es tatsächlich sogar besser. Das wird jetzt aber hier in der Story nichts ändern. Aber das ist ein Film, den guckt man nicht nur einmal, glaube ich.
Dann bin ich ja gespannt, ob ihr da draußen zu den 10% gehört, die jeden Witz versteht. Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Dann würde ich sagen,
ein bisschen per Definition kann man das doch gar nicht wissen.
Psst. Ich habe doch keine Ahnung von Statistik. So, dann würde ich sagen, war es das für diese Folge.
Wenn einer da draußen die Mathematik dahinter erklären kann, auch in die Kommentare.
Ja, gerne auch das, klar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.